Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Montagsduell. Heute wie immer einerseits mit Robert Miesig, Journalist, einfaches SPÖ-Mitglied.
Schönen hallo. Guten Abend, hallo.
Und andererseits Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater, auch Berater der FPÖ in der Steiermark und einst Kommunikationschef der FPÖ in einer schwarz-blauen Regierung. Schönen guten Abend.
Hallo.
Und Heimo, ich beginne jetzt mit dir und die letzten Wochen, also oder seit der Wahl vor allem, hatte ich den Eindruck, dass du eigentlich durchaus ein Faible gehabt hättest für eine blau-rote Regierung. Das wäre ja in der Steiermark möglich gewesen. Die SPÖ hat ja durchaus, ich drücke es jetzt nobel aus, Interesse gezeigt. Mario Kunosek hat Ihnen jetzt aber die kalte Schulter gezeigt und geht in Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP. Warum?
Mario Kunosek hat das entschieden. Er hat ja auch die Wahl für sich entschieden. Also der Chef entscheidet und nicht irgendwelche Leute, die zuflüstern. Das ist auch, spricht
aber
dafür,
du hättest, spricht der aber, Eindruck hat nicht getäuscht.
Spricht aber für die Qualität, das Chefqualität, das Mario Kunosek, der führt auch, weil er auch die Parteien in Sieg geführt hat. Ich persönlich wäre offen gewesen für zumindest Verhandlungen mit der SPÖ, weil sie hat auch, wie soll man sagen, viele Zeichen gesetzt, dass sie durchaus bereit wäre, zu regieren und die Franitzky-Doktrin zu beerdigen. Entschieden hat das jetzt Mario Kunosek auf breiter Basis. Das ist auch gestern einstimmig beschlossen worden, mit der ÖVP in Verhandlungen zu gehen. Das muss man dazu sagen, die sind natürlich ergebnisoffen. Ich habe gerade vorher noch mal telefoniert, um mich da auch nicht ganz zu blamieren. Aber sind keine Bluffverhandlungen. Man will mit der ÖVP abschließen. Man meint das ernst. Personell mischt man sich bei der ÖVP nicht ein, weil man auch völlig zu Recht sagt, dass die ÖVP sich den Herbert Kickl aussucht. Das akzeptieren wir nicht. Das umgekehrt wäre es ja nicht glaubwürdig. Und der Kunosek vertritt halt die Meinung, die die FPÖ halt auch in der Stringenz immer vertritt. Der Erste soll einmal mit dem Zweiten probieren, aus möglichst breiter Basis. Das hat man auch bei der Nationalratswahl gefordert. Und das setzt er jetzt um, weil er sagt, ich kann jetzt nicht einfach eine Position vertreten und dann, wenn es mir anders passt, diese Position austauschen. Das ist anzuerkennen. Und jetzt wird man sehen, wie schnell es in der Steiermark geht. Also ich glaube, es wird kaum jemand dagegen wetten, dass es in der Steiermark wahrscheinlich schneller gehen wird wie im Bund.
Gut, auf den Bund kommen wir nachher eh noch. Robert, ich würde gern zur steirischen SPÖ kommen, die ja regelrecht gebettelt hatte um einen Koalitionseintritt mit den Freiheitlichen. Stehen die jetzt nicht völlig blamiert da? Also zum einen wollten sie im Unterschied zu, sagen wir, der Wiener SPÖ unbedingt mit Blauen regieren. Andererseits wollen die Blauen sie jetzt nicht?
Naja, regelrecht gebettelt ist vielleicht eine Spur zu polemisch. Ja? So würde ich es nicht formulieren, aber klar, wenn man sich hinstellt und sagt, man ist bereit, Regierungsverhandlungen zu übernehmen und auch nochmal unterstreicht, dass man sie wirklich auch gerne hätte, ja? dann hört man von der anderen Seite und in so einer durchaus heiklen Konstellation, logischerweise, wo es ein Sprung über eine Art von Graben wäre, auch ein Aufgeben von eigenen Glaubwürdigkeitspositionen, und dann hört man, wir wollen eh nicht mit euch, dann ist es natürlich kein besonders elegantes Ergebnis dieser ganzen Operation, also besonders taktisch brillant ist es nicht. Also jetzt mal, ich bin sowieso kein großer Freund von FPÖ-SPÖ-Koalitionen oder generell nicht ein Freund davon, dass die FPÖ in einer Regierung ist, aber wenn sie schon so stark ist, wie in der Steiermark, wo es natürlich eine Situation ein bisschen verändert. Und wenn man dann als Sozialdemokratie immerhin unbedingt glaubt, man würde gerne in so einer Konstellation sein, dann kann man ja auch einfach sagen, okay, der Stärkste hat jetzt den Auftrag, die Regierung zu bilden. Wir stehen Gespräche zur Verfügung. Wir haben auch unsere Bedingungen, hätte ich da an dieser Stelle auch formuliert, die ja auch entlang eines sozialdemokratischen Wertekatalogs, den man ja auch verabschiedet hat, zu formulieren gewesen wären. Und dann lassen wir mit den anderen kommen. Dann wäre man nicht so etwas betropft dagestanden wie jetzt.
Wobei man noch ganz kurz dazu sagen muss, zur Erklärung, was mir auch jetzt erklärt wurde, weil ich nachgefragt habe, Die ÖVP streitet intern, wer die ÖVP übernehmen soll. Ob der Drechsler bleibt, die Frau Eibl-Miedler, oder ob man einen Kompromisskandidat mit dem Herrn Kornhäusl dann macht, ob der Drechsler bleibt. Also, es gibt aber keine inhaltlichen Streitereien in der ÖVP. Und bei der SPÖ hat man natürlich auch von mehreren Seiten mitbekommen, dass die Grazer SPÖ dann einen relativ inhaltlichen Aufstand für die Koalition mit den Freiheitlichen vorbereitet und die Jugend massivst vorbereitet, dass man da also halt eine inhaltliche Streiterei oder inhaltliche Instabilität auch zu befürchten hat und man sich nicht ganz sicher sein kann, ob der Herr Lang die Partei auch inhaltlich noch führen kann. Und das war natürlich auch mit ein Entscheidungsgrund für die
Aber Heimann, ganz kurz, kann es nicht sein, dass die ÖVP dass sich die FPÖ der ÖVP einfach näher fühlt, weil in Salzburg war ja eine ähnliche Situation. Da hatte ja der SPÖ-Chef, der damalige, der David Egger, ja auch ausgestrahlt, eigentlich Interesse mit der Swatzek, also mit der FPÖ-Chefin, gemeinsam zu gehen. Und eigentlich wählt die FPÖ jedes Mal die ÖVP. Ist das nicht so, dass sie sich da...
Ich glaube, die FPÖ wählt damit grundsätzlich die FPÖ in erster Linie. Also ich kann es nur für mich sagen, ich habe die gleiche Äquidistanz zur SPÖ wie zur ÖVP, vielleicht inhaltlich der ÖVP in manchen Dingen näher. Dafür habe ich persönlich bei der ÖVP ein gewisses, wie soll man sagen, Vertrauensdefizit. Und das ist äußerst, äußerst höflich aus den letzten 25 Jahren Erfahrungen mitgenommen. Also ich sehe es 50-50, die Steirer haben sich so entschieden und hoffen wir, dass das eine gute Geschichte für die Steiermark wird, weil wenn man heute sieht, zum Beispiel die heutig veröffentlichten Arbeitslosenzahlen in der Steiermark sind derartig dramatisch, die Wirtschaftszahlen sind derartig dramatisch und man wird auch, glaube ich, man wird auch die SPÖ in Großentscheidungen wie bei den Leitspitälern einbinden müssen, um das möglichst breit zu machen mit einer Zweidrittelmehrheit. Weil ich glaube nicht, dass das geht nur gemeinsam und mit der Bevölkerung, weil das ist derartig ein verfahrener Kahn. Wenn man alles neu macht, wird das auch irrsinnig viel Geld kosten. Also da einen guten Mittelweg zu finden, wie sehr, sehr, sehr schwerer Rucksack.
Für die Bundes-SPÖ ist das wahrscheinlich jetzt ein ziemliches Glück, dass Mario Kunasek sich für die ÖVP entschieden hätte, weil sonst hätte es durchaus Diskussionen auch rund um Andreas Babler gegeben. Aber wie sieht das deiner Meinung nach eigentlich die Bundes-SPÖ? Sind die da genauso offen wie die Steirer und die Burgenländer jetzt, diese SPÖ? Oder sind Sie eher dort, wo die Wiener SPÖ steht und sagen, es gibt keine Koalition mit der FPÖ, egal ob mit oder ohne Kickl?
Also zunächst einmal, glaube ich, steht sie im Bund sowieso die Dinge anders da, weil im Bund natürlich ganz andere Entscheidungen zu treffen sind von grundlegender, auch internationaler und außenpolitischer Dimension, wo du schon von daher eine andere Position hast. Und die SPÖ im Bund, die Bundes-SPÖ oder die gesamte SPÖ, hat natürlich eine andere Position als der Herr Lang oder der Herr Doskozil oder andere. Das wissen wir ja alle. Ja? Darüber hinaus gibt es ja, würde ich sozusagen, wenn man es grundsätzlich auch nochmal diskutiert oder auch nochmal ein bisschen weniger polemisch, gibt es natürlich Unterschiede zwischen Sozialdemokratien in urbanen Zentren, also in großen Städten, wo du ein vor allem liberales, progressives, urbanes Wählerpotenzial hast und die Sozialdemokratie am flachen Land. Diese Differenz hast du. Ja. Insofern hast du natürlich völlig recht, die Bundes-SPÖ hat hier sicherlich sozusagen das jetzt Gefühl, jetzt haben wir wenigstens ein Problem weniger, ja? Sowohl jetzt auch unter die Wiener SPÖ und auch im Hinblick auf die Koalitionsverhandlungen. Ich würde es aber nicht nur auf dieses Taktische hinunterbrechen. Man kann sich jetzt nicht nur darüber freuen. Ich meine, man weiß eh nicht, worüber man sich überhaupt freuen hätte können in der Steiermark und überhaupt auch angesichts der ökonomischen Gesamtsituation. Aber jetzt hat man halt eine Situation, dass wieder das eintritt, was immer eintritt, also ÖVP und FPÖ gehen gemeinsam, weil die FPÖ wird trotzdem sie relativ gute, also sozusagen in dem Fall Erster geworden ist, es inhaltlich billig geben. Also die ÖVP hat selten Probleme mit der FPÖ, eine Regierung zu bilden. Die FPÖ wiederum freut sich, dass sie mit der ÖVP gemeinsam koalieren kann, weil da hat sie dann quasi die geballte strukturelle Macht in so einem Bundesland. Ich glaube, die ÖVP hat überhaupt praktisch immer in der Steiermark mitregiert. Das heißt ja, die Struktur von den Beamten, von der Macht in jedem einzelnen Bezirk, ja, als auch den privilegierten Zugang zu den Konzernen und den Unternehmensführern. Also da hast du schon mal sozusagen wesentliche Machtblöcke in der Steiermark dann mit in der Regierung. Also musst nicht Angst haben, dass irgendwer obstruiert. Also es hat auch die FPÖ etwas, worüber sie sich freut. Und so sind die beiden Mitte-Rechts- und Rechtsparteien halt aneinander gekettet, wie praktisch immer.
Aber grundsätzlich hat die FPÖ trotzdem ein strategisches Momentum aus der Hand gegeben. Es wäre ja quasi so gewesen, dass das letzte Tabu gebrochen wäre, wenn die SPÖ den Mario Kunasek, das wäre ja dann nicht der Juniorpartner die FPÖ gewesen, so wie in anderen Bundesländern, wo Schwarz und Blau regieren, sondern der Landeshauptmann zum Landeshauptmann gemacht hätten. Ist das für die Bundes-FPÖ jetzt nicht eigentlich eine unangenehme Entscheidung?
Glaube ich nicht, weil das hat ja auch Herbert Kickl gesagt, das ist das vertreten worden, was er auch vertreten hat, möglichst breit, der Erste soll mit dem Zweiten probieren. Das ist ja auch das, was er im Bund verlangt hat für sich selber. So, also wird er das, was er für sich selber verlangt hat, auch im Land für richtig
und
halten.
Er wollte so gerne.
Also ich sage ja, dass die FPÖ als Juniorpartner da untergeht, geht, glaube ich jetzt nicht, wenn man sich die neue Oberösterreich-Umfrage, bei großer Vorsicht bei Umfragen für Spektra, für die oberösterreichischen Nachrichten anschaut, wo die FPÖ in Oberösterreich auf Landesebene bei 31% liegt und die ÖVP bei 23%. Und muss dazu sagen, dass der Landeshauptmann Stelzer in Oberösterreich kein schlechter Landeshauptmann ist.
Nein,
und das eigentlich gut macht.
Gemeint, nein, ich habe nicht gemeint, die FPÖ untergeht.
Aber das, nur das gesagt, sage ich halt auch, da ist zurzeit der Momentum. Und man sieht auch, dass es, wie der Robert gesagt hat, dass die FPÖ und die ÖVP sich dann immer finden. Im Bund ist es derzeit nicht so und die ÖVP geht seriell unter. Also das, wo sie sich mit dem Herrn Babler zusammenfindet und der Dreierkoalition, das scheint der ÖVP überhaupt nicht gut zu tun. Wenn man sich die Umfragen anschaut, wenn man sich die nächsten Wahlergebnisse, also Burgenland wird für die ÖVP, wenn nicht der Wunder geschieht, der Katastrophen werden, die Gemeinderatswahlen werden auch nicht großartig werden, da scheint man sich im Bund aufs falsche Pferd gesetzt zu haben und ein totes Pferd zu haben.
Also das ist, glaube ich, eine sehr eigenwillige Interpretation. Warum? Weil es natürlich so ist, dass die ÖVP in den letzten Jahren immer überall, im Niederösterreich, in Oberösterreich, dann auch in Salzburg, der FPÖ die Tür aufgemacht hat und aus der ÖVP-Sicht muss man dann natürlich sagen, das ist nicht wahnsinnig gut ausgegangen. Überall hat man sich sozusagen einen Konkurrenten herangezüchtet, der einem dann jetzt auch nochmal zu überflügeln droht. Also von daher ist die Strategie der Normalisierung der Regierungsverantwortung der FPÖ auch aus Sicht der ÖVP jetzt nicht gerade eine große Erfolgsgeschichte. Wäre der ÖVP zu raten, hier vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch oder ein bisschen auch selbstreflexiv mit dieser Geschichte umzugehen, aber ich bin nicht der Berater von der ÖVP. Ich wäre es gern in einem gewissen Sinne, also würde fürs Land vielleicht nicht schlecht sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf mich hört, ist gering.
Dein Ego hätte ich gern. Nein, aber schauen wir mal, es ist ja auch die Chance, dass die FPÖ im Burgenland mitregieren wird, relativ hoch. So, es ist, glaube ich, höher, dass die FPÖ im Burgenland regiert, als die ÖVP regiert. Das, glaube ich, würde ich eher auf die FPÖ und den Norbert Hofer setzen, als auf die ÖVP, deren Spitzenkandidaten, also ich mir jetzt nicht einmal einfällt, dessen Namen. Also ist kein gutes Zeichen, wenn nicht mal ich den kenne. Weiß nicht, ob ihr den wisst, aber mir fällt da jetzt auch nicht ein. Also von der Geschichte, ist kein gutes Zeichen für die ÖVP. Also von der Geschichte glaube ich, es ist ja jetzt noch, kommt ja noch einmal im Jänner eine neue Chance der Zusammenarbeit von Rot und Blau.
Bevor wir dann eine kurze Werbepause schalten, dieses Burgenland, das schon angesprochen ist, das war ja das letzte Bundesland, wo tatsächlich Rot und Blau miteinander koaliert hatten. Dann auch kam gut das Ibiza-Video, dann die Neuwahl, dann die absolute Mehrheit für die SPÖ. Jetzt kandidiert dort bekanntlich Norbert Hofer. Es gab Stimmen, die behauptet hatten, die burgenländische SPÖ hätte gehofft, dass Blau-Rot in der Steiermark rauskommt, damit sie nicht die einzigen sind, die schon wieder ein Tabu brechen würden. Glaubst du, dass das jetzt Chancen auf Rot-Blau im Burgenland minimieren? Oder?
Also ich sehe das Burgenland sowieso ein bisschen anders. Also ich sehe da vieles offen. Nämlich insofern, wenn die SPÖ da stark verlieren sollte. Und das ist relativ wahrscheinlich, weil Regierende heutzutage immer verlieren. Also bis sie verlieren, werden sie schon. Und dann hast du, wenn du dann eine eine starke FPÖ hast und gleichzeitig eine rechnerische Mehrheit von FPÖ und ÖVP, dann wird sich Herr Hofer es nicht nehmen lassen, die Chance zu nützen.
Wie soll sich das ausgehen? Bitte? Wie soll sich das ausgehen, ÖVP und FPÖ?
Braucht die SPÖ nur auf 40% runterfallen oder auf 39 und Grüne und Neos sind gewissermaßen
nicht im Landtag.
Nicht im Landtag. Also
die Grünen aus dem Landtag fliegen.
Dann geht sich das natürlich rechnerisch aus. Und da wird jetzt permanent.
Du gehst davon aus, dass er 40% stürzt.
Ja, das muss ja nicht, aber das wäre jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend. Überall, ich meine, 40% zu erreichen, ist ja wahrscheinlich eh noch das Stärkste, was irgendjemand in den letzten Jahren irgendwo erreicht hat. Das ist ja jetzt kein dramatischer Absturz.
Ja, aber er hat die absolute relativ knapp, also ich glaube um 1% oder so beim letzten Mal.
Das wäre im Rahmen von allen Verlusten, die Landeshauptleute in den letzten Jahren hatten, vielleicht sogar eher ein schwacher Verlust sogar. Also da könnte man normalerweise ja stolz sein, wenn man 40% erreicht. Aber wenn die ÖVP und die FPÖ hier eine gemeinsame Mehrheit haben, zu glauben, dass Herr Hofer ins Burgenland geht, um der Vize zu werden, natürlich geht es darum, zu schauen, schaffe ich es, den Landeshauptmann zu gewinnen. Ja, da braucht man sich nicht in die Tasche lügen.
Okay, wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach reden wir weiter, wie eigentlich diese Koalitionsverhandlungen im Bund ausschauen, weil in den letzten 48 Stunden ist da ziemlich viel Sand ins Getriebe gekommen und es könnte sein, dass diese Verhandlungen diese Woche oder nächste Woche scheitern. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Montagsduell mit Robert Miesig, Journalist und einfaches SPÖ-Mitglied, und Heimo Leposchitz, FPÖ-Berater. Und die letzten paar Tage werden den Heimo Leposchitz wahrscheinlich mehr erfreut haben als den Robert Miesig, weil man hat deutlich gemerkt, dass diese Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS zunehmend schwieriger werden. Jetzt sind die nächsten paar Tage wahrscheinlich Schicksalstage für diese Koalitionsgespräche. Bist du noch optimistisch, dass das was wird zwischen Schwarz, Rot und Pink?
Ich bin total optimistisch, aber wenn ich nicht optimistisch wäre, würde es auch nichts ändern. Also,
das würde auch realistisch sein, das würde dann auch nichts ändern.
Das würde auch nichts ändern. Nein, aber ich bin durchaus optimistisch, dass die gelegentlich gibt so etwas, dass es knirscht im Gebilde. Es sind ja auch oft sozusagen eher die Sekundärfiguren oder Leute, die nicht in den Verhandlungen nicht beteiligt sind. Und dann knirscht es tatsächlich. Ich gehe aber immer noch davon aus, dass die insbesondere die Spitzen der handelnden Parteien den Schuss gehört haben und wissen, und wenn sie es manchmal vergessen, erinnere ich sie jetzt auch nochmal dran, und wissen, dass es jetzt auch darum geht, dass man eine Koalition zusammenbringt, die ein gemeinsames Programm und auch einen gemeinsamen Spirit hat und die natürlich die wahnsinnig schwierigen Probleme angeht. Ja? Also wir haben ein Budget zu sanieren, wir haben ein Problem mit der Krise der Industrie, wir haben ein Problem der Krise der Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Exportwirtschaft, logischerweise aufgrund der Inflation der letzten Jahre. Wir haben hier einiges zu tun. Die Leute keuchen auch unter den Preisauftrieb und so weiter und so fort. Also hier braucht es ein vernünftiges Paket des gemeinsamen Regierens und nicht so eine Überideologisierung, wo man sich sozusagen um ein paar Begriffe streitet, die zum Teil dann nicht mehr vorkommen. Ich erinnere am Freitagabend, wo Herr Nehammer dann eine Aussendung machen zu müssen, weil die SPÖ angeblich Vermögensteuern gefordert hat. Wenn man sich die Aussendung der SPÖ anschaut, kann man sagen, sie war vielleicht gescheit oder nicht gescheit, aber das Wort Vermögensteuer ist darin nicht vorgekommen. Ja? Es ist vollkommen absurd. Also da kann man wirklich jeden nur appellieren, hört auf mit diesem Blödsinn und kümmert euch um einen vernünftigen Geist und dass es endlich vorwärts geht.
Hast du den Eindruck, bist du ähnlich optimistisch wie der Robert, oder hast du den Eindruck, dass das bald beendet sein wird? Du findest das vor allem lustig.
Nein, ich finde es eigentlich. Nein, lustig finde ich es nicht. Ich finde es einfach nur völlig inkompetent, was da passiert. Also, dass ich natürlich für eine blau geführte Regierung bin, ist jetzt nichts Neues. Das brauchen wir jetzt nicht, wiederholen. Bin auch der Meinung, dass Blau-Schwarz jetzt bei den Verhandlungen in Endzügen wäre und vor Weihnachten fertig wäre. Höchstwahrscheinlich inhaltlich. Und da ist man jetzt nicht einmal irgendwo noch. Was mir einfach fehlt, ist die Erzählung, das was wollen sie einfach. Bis jetzt, jetzt sind wir ein paar Wochen nach der Wahl, einige Monate nach der Wahl, und das Einzige, was wir wissen aus den Verhandlungen, ist, sie wollen den Herbert Kickl nicht. So. Und sie mögen sich eigentlich nicht miteinander, sie kennen eigentlich nicht miteinander, aber es geht halt nicht anders und es ist alles, entschuldige den Ausdruck, Arsch. So, sowohl die wirtschaftliche Lage, die Budgetlage, irgendwie so inhaltlich ist Unterschiede, man richtet sich schon was aus, bevor, also so viel Ende war noch nie am Anfang bei Koalitionsverhandlungen. Und das war halt ja, ich sage jetzt mal, was ich ich habe schon mehrere Regierungsverhandlungen auch mit begleitet. Manche, die gut gelaufen sind, manche, die nicht so gut gelaufen sind von Anfang an. Aber im Grunde musst du jetzt ja sagen, dieses einen Kassasturz machen, und die Lage ist ja noch viel dramatischer, wie bekannt ist. Und zu sagen, Kinder, es ist dramatisch, es ist furchtbar, es ist uns alles am Zusammenbrechen, es funktioniert nicht mehr, alles ist gefährdet, das ganze System wackelt. Deswegen müssen wir jetzt die Zähne zusammenbeißen, Gürtel enger schnallen, alle gemeinsam, aber wir retten diese Republik. So, das wäre Erzählung, in Schwarz-Weiß gesagt, das muss natürlich viel schöner formuliert werden, etc. Aber das wäre Erzählung, wo die Österreicher vernünftigerweise sagen, ja, gut, ja, das ist okay. Ihr seid zwar schuld, aber wir müssen. Wir wollen ja für unsere Kinder und für uns selber eine Zukunft haben. Aber so wie jetzt zu sagen, boah, das ist alles so nervig und es stresst uns so. Und aber wir müssen halt. Also das ist ja keine Vision. Da geht ja keiner mit so einer Depressionskoalition. Das ist ja eine Depressionskoalition. So, das ist ja einfach nur frustrierend anzusehen. Es geht nichts weiter. Und das Einzige, was aus den Verhandlungen rausdringt, sind Steuererhöhungen, Steuererhöhungen und Steuererhöhungen. Und das in einer Wirtschaftskrise. Wie soll denn das funktionieren?
Naja, also erstens mal, zunächst einmal braucht man ein Programm, und das ist ja nicht so einfach, und eine Konzeption und ein Budget und Pläne, das ist ja jetzt nicht so einfach, eine Balance herzukriegen, gerade in so einer schwierigen Situation. Du musst das Budget sanieren,
Einwurf, hast du den Eindruck, dass die Koalition irgendeinen Plan hat?
Ich habe den Eindruck, dass in den verschiedenen Arbeitsgruppen, die es da gibt, und die Wirtschaft ist natürlich ein wesentlicher Arbeitsbereich, aber es gibt ja auch andere Thematiken, hier gearbeitet wird. Und am Ende brauchst du dann sozusagen ein Regierungsprogramm, das Budget saniert bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube natürlich, dass in der jetzigen Situation man nicht quasi von 4, irgendwas Budgetdefizit auf 3% runtersparen kann, weil dann bleibt das Defizit erst recht hoch, wenn man die Wirtschaft noch mehr abwürgt. Also da braucht man ja auch einen vernünftigen, auch europäischen Weg. Das muss mit der Europäischen Kommission auch abgestimmt sein. Dann brauchst du natürlich etwas, was die Wettbewerbsposition der österreichischen Wirtschaft nach den Jahren, wo die Kosten gestiegen sind, wieder in den Griff bekommt, und gleichzeitig auf der anderen Seite, die breite Masse der Bevölkerung muss auch wissen oder muss auch klare Versprechen bekommen, und das muss auch Teil der Pläne sein, dass wir auch die Sozialpartner, dass die Preise, insbesondere beim Bereich der Mieten, bei der Energie und so weiter, nicht weiter ansteigen, weil sonst müssen die Löhne auch steigen, dann hast du erst recht wieder ein Problem mit der Wettbewerbsposition. Dieses komplizierte Programm musst du erstmal ausarbeiten und dann kannst du es verkaufen. Also insofern habe ich jetzt nicht so ein Problem, wenn die jetzt noch nicht mit der Geschichte daherkommen. Natürlich wäre es gut, wenn sie einen gemeinsamen Spirit ausstrahlen, schon in den Verhandlungen, aber du kannst natürlich ein Ergebnis nicht verkaufen, bevor es da ist. Ja? Natürlich braucht es das mal zunächst. Ja? Dass mich sozusagen natürlich nicht freut, dass man während dieser Phase dann schon zum Hackeln aufhängt und die Landeshauptfrau dort und der Schellhorn da. Ja? Also ich würde jedem dieser Leute raten, erstens mal jetzt erstmal die Klappe zu halten und dort, wo es nicht immer mit Klappen verbunden ist, sondern zum Beispiel sozusagen mit Social Media Accounts, legt die Handys weg. Ja? Wer in Verhandlungen ist, wer in Regierungsverhandlungen ist, und das sind ja relativ viele, das sind ja einige, fast 100 oder so, die sollen bitte aufhören zum Twittern oder wie auch immer, was sie gerade machen, Blue Sky oder was auch immer in den nächsten Wochen.
Da muss ich dir jetzt, beim letzten Punkt hast du natürlich völlig recht, ich muss da nur aus Kampagnensicht widersprechen, und bei jeder Kampagne, die man entwirft, bei jeder Geschichte, die man entwirft, braucht man zuerst ein Ziel, dann hat man die Strategie und dann kommen die Maßnahmen, und nicht umgekehrt. So, das ist in der Wirtschaft genauso wie in der Politik, so entwickle ich eine Geschichte und eine Werbekampagne, und die machen es genau umgekehrt. Das ist halt etwas, was ich überhaupt nicht verstehe und was ich aus der Wirtschaft, ich habe auch Wirtschaftskunden, an Feedback gekriegt, wenn man versucht, den Verhandlern Papiere zu geben, wie man etwas besser machen könnte, wo man einsparen könnte, ohne reinzuschneiden, auch im Interesse der Industrie, ist das nicht einmal auf ein Danke oder so, sondern ein interessiert uns nicht, wir sind eh so gescheit. So, das ist natürlich nicht
irrsinnig. Naja, das ist das Problem, haben wir umgekehrt auch, erinnere nur an den Herrn Pierer, der dann mit seinen Papieren gekommen ist, wie gescheit er ist, und jetzt hat er eine Mega-Pleite hingelegt,
ja, aber
die nicht
ist
nur
ja
mit der Konjunktur
Robert,
zu erklären
aber
ist.
Die,
also sozusagen die Ätzesgeber aus den Konzernen, die haben sich schon ordentlich
die Roten haben ja auch die Ätzesgeber aus der Gewerkschaft etc.
Ja, die wären gut. Ja.
Die sind ja
auch schlecht.
Und die Mischung macht es. Wenn ich Vorschläge kriege und das Politik, das ist ja der Alltagsgeschäft. Du kriegst Vorschläge, dann schaust du dir an und sagst, finde ich gut oder finde ich nicht gut. So, rechnet es mir das durch, ist das gescheit, ist das nicht gescheit. Aber das völlig zu ignorieren, ist ja völlig sinnlos. Besonders wenn man... Ich sage einmal, SP und ÖVP leiden ja nicht unter einem Kompetenzüberschuss. Die SP im Wirtschaftsbereich sowieso und die ÖVP nach den letzten Jahren kann man auch nicht behaupten, dass sie wirtschaftlich das übermäßig großartig geführt hat. Also ich sage nur, sie sind halt in vielen Dingen auch extrem beratungsresistent.
Also ich gehe mal davon aus, wir können auch davon ausgehen, dass ganz wesentliche Achsen dieser Verhandlungen natürlich Gewerkschaft und Wirtschaftsbund sind, dass das Mara und Katzian sind und dass die schon... Wir brauchen, glaube ich, in der jetzigen Situation auch diese Zusammenarbeit der Sozialpartner. Wir brauchen sie immer, aber jetzt brauchen wir es besonders.
Wenn man die Verhandlungen im Hintergrund genauer beobachtet, dann weiß man ziemlich genau, dass Mara von Tag zu Tag immer skeptischer wird, was diese Zusammenarbeit angeht.
Er hat doch nächstes Jahr Wirtschaftskammerwahlen.
Ja, dann soll er sich, keine Ahnung, ich meine, ich höre das auch, ja, aber... dann sollen sich die mal ordentlich zusammensetzen und ein Programm zusammen machen. Mit niemand wird ein Programm leicht, weil die Situation so ist, dass die Programme schwierig sind. Ja? Die Situation ist schwierig.
Du die Aussage von Johanna Mikl-Leitner, die gemeint hat, wer das immer noch nicht verstanden hat, dass Wohlstandsverluste drohen, der hat in einer Regierung nichts zu suchen. Damit hat sie natürlich eindeutig.
Ja, damit können wir aber gemeint. Natürlich Sie auch meinen. Also ich meine, ich habe das heute jetzt wunderbar im Mittagsjournal gehört. Sie hat gesagt, die Lohnnebenkosten, also sozusagen der Faktor Arbeit muss entlastet werden. Ja, wunderbar. Dann hat sie gesagt, bei Vermögensteuern sind wir auch. Ja, und die Wirtschaft darf nicht kaputt gewirkt werden. Da kann man eigentlich Frau Mikl-Leitner eigentlich nur sagen, ja, ein bisschen mit Basic Mathematik sich beschäftigen, das geht alles nicht gemeinsam. Ja, natürlich kann man sich wünschen, dass die Quadratur des Kreises, wenn ich die Lohnnebenkosten und den Faktor Arbeit entlasten will, dann werde ich natürlich schauen müssen, dass ich das, was ich an Finanzierung des Staates und allem anderen, es gibt ja auch sozusagen Abgaben, die nicht Steuern sind, damit verliere, woanders auffüllen muss, ja? Wenn ich gleichzeitig das Budget sanieren will.
Na, wir haben
das
ja
geht
kein,
sich
heute halt
nicht
ja,
alles gleichzeitig.
Wir haben ja kein Einnahmenproblem.
Ja, das ist ja auch
wir haben ein Ausgabenproblem. Ja. Wir haben 3-4% Steuern- und Abgabenquote zum Vergleich, die Schweizer 27, wenn man die...
Das ist doch nicht wahr.
Lass mir doch ausreden, ich wollte es gerade sagen.
Immer
wenn du mir ausreden hast, hättest gesagt, wenn man die Abgaben, die durch die Bundesländer, die Kantone einziehen, hast ungefähr 35%. So, hast du immer noch 5% Spread. So, das heißt, man muss einmal durchforsten, wo wird zu viel ausgegeben, wo kann man einsparen. Jeder Unternehmer macht das zuerst einmal. Und nicht zu sagen, wir sparen, indem wir die Steuern erhöhen, wie der SPÖ da sagt. Außerdem, was will eigentlich die SPÖ? Der Herr Babler hat seinen Parteitag gewonnen und mir gesagt, Vermögenssteuern sind Koalitionsbindung. Mit mir wird es sonst keine Koalition geben. Im Wahlkampf hat er das auch gesagt. Nach der Wahl hat er jetzt auch im Standards-Interview gesagt, wo er gefragt hat, rote Linien, Koalitionsbindung. So, ja, das war ja vor der Wahl, jetzt müssen wir Verantwortung wahrnehmen. Jetzt sagt er wieder, Vermögenssteuern sind Koalitionsbindung. Doch, auf Instagram hat das die Partei 1:1 so gepostet. So, der Herr Babler wird ja wohl verantwortlich sein für seine eigenen Zugänge und seine eigene Pressestelle. Also da kennt sich ja keiner mehr aus. Also das ist ja ein Zickzackkurs. Also der Hansi Hinterseher war ja als Slalomfahrer da noch weniger behende wie der Herr Babler mit seinen Positionen. Das nimmt ja keiner mehr ernst. Und die Leute bekommen das mit und sehen einfach, dass da Amateure am Werk sind, wo man Profis braucht.
Also das ist jetzt ein schönes Stichwort mit Amateure und Profis. Also natürlich kann man immer mit Parolen arbeiten und mit Hansi Hinterseher. Erstens mal, meine Antwort ist,
stimmt, natürlich, Hansi Hinterseher ist unfair, weil der Hansi Hinterseher hat ein paar Mal gewonnen.
Natürlich Natürlich gibt es keine roten Linien. Das soll es in solchen Verhandlungen auch nicht geben, sondern man muss schauen, dass man ein Gesamtpaket zusammenbringt. Es wird immer Kompromisse geben und an welcher Stelle diese Kompromisse dann geschlossen werden, das wird man am Ende sehen. Das ist das Erste. Und weil du immer so schön mit der Schweiz kommst, ja, die Schweiz hat circa die gleiche Sozialstaatsquote wie Österreich, nur ist in der Schweiz das Gesundheitssystem formal gesehen privat, also ist es nicht in der Statistik der Staatsquote drin. Deswegen ist man bei circa Mitte 30, also circa um 35. Und Österreich bist du bei 43. Circa, also ist man auf dem gleichen, wenn man die Kosten des Schweizer Gesundheitssystems und die Kosten des österreichischen Gesundheitssystems zusammenzählt. Ja? Das ist nur eine quasi ein Buchungstrick, dass das in der Schweiz aber anders ist, weil es gibt ja sogar in der Schweiz eine Versicherungspflicht. Das heißt, die Leute müssen sich versichern. Ich würde auch nicht mal sagen, dass in der Schweiz die privaten Krankenversicherungen schlechter sind als die österreichischen. Das ist circa ein gleich gutes System, nur dass in Österreich zur Staatsquote gezählt wird und in der Schweiz zur Privatwirtschaft. Ja, macht keinen Unterschied für die Leute.
Aber spricht denn dagegen, dass man mal die Staatsausgaben konsequent vorstellt und zu schauen, wo man einsparen kann? Das haben die Sozialdemokraten in Skandinavien auch gemacht. Dänemark ist ein schönes Beispiel, Schweden kann man sich schön anschauen. Es gibt ja viel Best Practice, wo man einen überbordeten Staat auf ein vernünftiges Maß eingeschränkt hat, ohne schwere Verluste.
Kann man ja alles diskutieren. Mein Plädoyer ging jetzt nur dahin, dass man bei Fakten bleibt und nicht immer mit irgendwelchen Parolen.
Ich würde gern zum Abschluss dieser Sendung heute, was passiert eigentlich, wenn die Koalitionsverhandlungen der drei jetzt doch scheitern, kommen? Abgesehen davon, dass du alles lustig findest.
Nein, gar nicht. Ich finde es so lustig. Ich habe mir nur gerade vorgestellt, den Herrn van der Bellen, der dann so überlegt, soll ich jetzt doch dem Kickl den Regierungsauftrag geben oder gehen wir in Neuwahlen? Also ich sage einmal, da hat jemand sich selber in die Rue de la Gacque gebracht.
Ja, aber für wie wahrscheinlich hältst du es, dass der Herbert Kickl eine ernsthafte Koalition mit der ÖVP plant?
Wenn die ÖVP bereit ist, mit Kickl zum Kanzler zu machen, dann wird es ernsthafte Verhandlungen geben und dann wird man wahrscheinlich auch abschließen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass irgendwer, also ich weiß, dass in der FPÖ mittlerweile die Erwartungen gehen, teilweise schon, dass man im März, April neu wählt. Das wird schon durchgespielt und vorbereitet muss man immer sein. Nur ich kann mir nicht vorstellen, dass das ÖVP, SPÖ jetzt in Neuwahlen gehen können. Das wäre ja ein Massaker. Also das wäre ja ein Massaker für die ÖVP und für die SPÖ. Die ruinieren sich ja selber. Das ist ja doppelter Knieschuss. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und dann eh haben wir weg. Ne?
Geben,
ja, aber es wäre völlig absurd.
Grundsätzlich gibt es in der ÖVP, und ich kenne selber einige, die mir das wiederholt sagen, jene Fraktion, die sagt, wenn es scheitert, dann ist es okay, wenn es Neuwahlen gibt, weil dann käme Sebastian Kurz und frei nach Donald Trump, es sei völlig egal, ob es Ermittlungsverfahren gegen ihn gäbe oder nicht gäbe, auch gegen die FPÖ in der Steiermark gab es Ermittlungsverfahren und man hat gesehen, dass sie extrem gewonnen haben. Könnte sich das für die ÖVP ausgehen und glaubst du, dass Karl Nehammer mit je länger diese Verhandlungen dauern, desto mehr Probleme kriegt mit diesem Teil der Partei?
Ich glaube, einerseits kriegt man Probleme mit dem Teil der Partei, andererseits erledigen sich auch manche Probleme mit dem Teil der Partei, weil natürlich spielen die Tatsache, dass Thomas Schmidt jetzt Kronzeuge ist, mit allen Folgen, die das auch für die Verfahren hat, an denen auch Sebastian Kurz dann noch mal beteiligt ist, eine Rolle. Also sagen wir mal so, die Hürde, das zu wagen, ist nicht kleiner geworden in der letzten Zeit. Das ist die eine Geschichte. Auf der anderen Seite, all das, worüber wir hier jetzt gesprochen haben, das ist natürlich sozusagen Kagmadewiesen für irgendwem ist, außer für die FPÖ beim jetzigen Stand, dass wir in einer schwierigen Situation auch ökonomisch stehen, dass man auch den Parteien, die jetzt heute Koalitionsgespräche führen, auch unterstellen muss und nochmal Sie daran erinnern, habt ihr den Schuss gehört? Das spricht alles dafür, zügig, ruhig und ohne Hakeln hinten herum jetzt zu verhandeln. Gut, was passiert, wenn sie diese an sich vernünftigen Ratschlag in den Wind, kann man jetzt nicht mehr sagen, das ist mein Ratschlag, jeder vernünftige Mensch würde Ihnen das wahrscheinlich raten, ich glaube, es gibt keinen Idioten, der das Gegenteil raten würde, dann würde ich annehmen, dass es nicht so unwahrscheinlich ist, dass diese Trumpsche Move mit Sebastian Kurz versucht wird. Ja, kann man nicht ausschließen. Ja.
Also ich habe letzte Woche mit Sebastian Kurz persönlich darüber gesprochen. Ich sage also, er bestreitet jedwedes Interesse, naja, zurückzukommen. Was wird er denn sonst machen? Und ist sehr loyal, auch gegenüber der jetzigen ÖVP. Man merkt natürlich, dass er völlig unter der Amateurhaftigkeit der Nehammer-Truppe leidet. Und natürlich der Meinung ist, er kennt es viel besser, was mit hundertprozentiger Sicherheit auch stimmt. Aber ich glaube nicht, dass Kurz jetzt einfach so zurückkommt und sagt, ich mache jetzt den Vizekanzler und der Kickl oder sonst irgendwas. Ich bin überzeugt davon, dass Kurz auch sofort in Neuwahlen gehen würde und dann ein Kanzlerduell zwischen ihm und Kickl ausrufen würde und sagen, wer Erster ist, wird Kanzler und wir machen dann eine Koalition. Das wäre, glaube ich, das Realistischste. Diese Anklagen, ich gehe davon aus, dass er beim U-Ausschuss bei der Falschaussage freigesprochen wird in zweiter Instanz.
Das heißt, du hältst die Ermittlungen?
Die anderen Ermittlungen bei Beinschab und Co., das kann ich nicht beurteilen.
Aber du glaubst, wie sehr in einem Wahlkampf wäre es wahrscheinlich relativ.
Ich glaube, es wäre relativ. Es wäre relativ egal. Es ist ja die U-Ausschuss-Geschichte vom Kickl, wenn die jemand mit der Falschaussage erklärst, sagt jeder, wegen dem spinnen die. Also das ist etwas, was eher kontraproduktiv ist.
Okay, danke Heimo Leppaschitz, danke Robert Miesig. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.